Guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, ihr seid bereit heute auf Hiobs Botschaft Nummer 4. Ich weiß nicht, ob du immer noch Lust hast, von Leid zu hören. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ, der gerne über Leid redet. Aber wir sind nun mal in einer Predigtreihe namens Hiobs Botschaft und da geht es viel um Leid. Und jede Woche beschäftigen wir uns mit einer anderen Frage. Und ich glaube, heute ist die spannendste Frage dieser Themenreihe und deswegen habe ich mich für diese Predigt auch gemeldet. Wenn wir kurz zurückschauen, vor 3 Wochen hat es angefangen mit Conny und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, warum eigentlich genau ich? Warum muss genau ich Leid erleben? Und Conny hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass Gott uns nie versprochen hat, dass wir kein Leid erleben werden, sondern eher gesagt hat, hey, Leid wird kommen. Und trotzdem werde ich alles in der Hand haben. Vor 2 Wochen hat Tobi uns mit hineingenommen in die Frage, hey, ich muss selber kurz gucken, wie hat es geschrieben? Wie war die Frage? Wie Menschen ganz praktisch mit dem Leid umgehen. Wie gehen Menschen praktisch mit dem Leid um? Was sind die 4 Phasen, die ein Mensch vielleicht durchläuft? Und wir haben erkannt, hey, manchmal ist es ganz schön wichtig, vielleicht ehrlich zu sein und unser Leid auch vor Gott zu bringen. Letzte Woche haben wir mit Doro gehört, wie wir für andere Leute da sein können, die auch Leid erleben. Und wir haben anhand der Freunde von Hiob gelernt, was man vielleicht tun oder vielleicht auch nicht tun sollte, wenn wir Leute in unserem Umfeld haben, die leiden. Und diese Woche ist die Frage, wo ist Gott in meinem Leid? Das ist eine richtig schöne Frage, oder? Ich habe mich extra dafür gemeldet, weil ich dachte, boah, ja, ganz ehrlich, wenn man die Frage doch mal beantworten könnte, dann könnte man so vielen Menschen helfen. Ich bin gespannt, ob das heute wirklich der Fall ist. Ich weiß nicht, wie du gerade hier bist. Vielleicht bist du hier, weil du selber wirklich Leid erlebst, weil es dir schlecht geht, weil du Sachen in deinem Leben hast, wo du merkst, hey, mir geht's richtig dreckig. Ich möchte dir sagen, danke, dass du hier bist und danke, dass du dich dem stellst und dass du mir jetzt eine halbe Stunde zuhörst. Ich werde dir sagen, danach wird dein Leid nicht weg sein. Aber ich möchte dir mit dieser Predigt helfen und dir zeigen, ich stehe an deiner Seite. Ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, falls ich etwas sage, was vielleicht blöd rüberkommt. Weil ich werde heute auch ein paar Sachen sagen, die sind ein bisschen provokant. Und vielleicht fordern die dich ganz schön heraus. Und wenn du merkst, dass dir das Ganze nicht gut tut oder wenn du das überhaupt nicht gerade nachvollziehen kannst, dann darfst du das auch einfach beiseite legen und sagen, das ist jetzt gerade nicht gut für mich. Vielleicht bist du aber gar nicht selber betroffen, sondern du hast jemanden in deinem Umfeld, der leidet. Und dann bist du in genau der gleichen Situation, weil du dir ja trotzdem die Frage stellst, hey Gott, wo bist du eigentlich in seinem Leid? Wo bist du? Oder du bist hier, weil du ein Teil dieser Gemeinde bist und jeden Sonntag hier bist. Das ist auch richtig schön. Weil diese Frage werden wir uns alle irgendwann stellen. Ich glaube, alle Menschen kommen an diesem Punkt, gerade wenn sie Christ sind und wenn sie an Gott glauben, dass sie sich irgendwann die Frage stellen, hey Gott, wo bist du? Ich sehe Leid. Wo bist du? Und ich glaube, es macht Sinn, sich irgendwann damit auseinanderzusetzen. Und ich möchte euch heute ermutigen und ausrüsten. Als ich mir diese Predigt aufgehalst habe oder mich dafür gemeldet habe, ist mir klar geworden, oder auch im Laufe dieser nächsten letzten Wochen, eigentlich bin ich der Schlechteste, hier vorne zu stehen, weil ich in meinem Leben, glaube ich, noch nie so richtig Leid erlebt habe. Ich bin in einer gesunden Familie aufgewachsen, meine Eltern streiten sich nicht, sondern sie lieben sich auch immer noch. Ich habe 2 glückliche Geschwister, denen geht es auch ganz gut. Meine Schullaufbahn lief ohne, ich habe einen Verweis bekommen, aber sonst habe ich nicht so viel gelitten in meinem Leben. Was kann ich dafür? Gar nichts. Ich bin einfach dankbar und irgendwie ist Gottes Gnade bis jetzt auf mir gewesen, weiß ich nicht. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst vor euch zu predigen, weil ich glaube, dass sehr viele von euch mehr Leid erlebt haben und vielleicht jetzt in dieser Situation sind, wo sie merken, oh Bene, ganz ehrlich, komm du erstmal dahin, wo wir sind. Das ist okay und ich möchte dich trotzdem herausfordern, hör mir zu. Zudem bin ich ein großer Optimist, ich sehe sehr viele Sachen sehr positiv und kann auch in schlechten Situationen noch was Gutes herauslesen. Aber ich verzweifle auch nicht schnell, das ist auch gut. Aber dieser Optimismus war manchmal so groß, dass er für andere wiederum richtig schlecht wurde. Zum Beispiel in meinem Studium hatte ich eine gute Freundin, die hat irgendwann mal im zweiten Jahr zu mir gesagt, Bene, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann deinen Optimismus gar nicht mehr sehen. Es kotzt mich an. Warum läuft in deinem Leben alles so gut? Und man könnte das jetzt als Witz deuten. Man könnte denken, okay, ja, sie wollte einfach einen Spaß machen. Es war leider purer Ernst. Meine Freundin hat ein paar Wochen vor ihrer Hochzeit ihren Verlobten beim Motorradunfall verloren. Von einem auf den anderen Tag, das Leben war schön, die Hochzeit stand kurz bevor und dann ist der Verlobte einfach gestorben. Voller Freude und dann die Frage, Gott, wo bist du? Wo warst du? Und ich glaube, spätestens jetzt kann es jeder gut nachvollziehen, dass man sich diese Frage fragt. Wo bist du, wenn ich Motorrad fahre, Jesus? Schaust du weg? Wo bist du, wenn ich krank bin? Wo bist du auf dieser Welt, wenn es überall Krieg gibt? Wo bist du, wenn ich meinen Job verliere? Wo bist du, wenn meine Ehe auseinandergeht? Wo bist du, wenn ich in meiner Familie plötzlich jemanden verliere? Wo bist du, wenn Kinder in dieser Welt Hunger leiden müssen, die nichts dafür können? Wo bist du? Und diese Frage kann einen richtig erschüttern. Und jetzt sind wir genau in dieser Geschichte von Hiob, weil Hiob ist an dieser Stelle. Hiob hat alles verloren. Hiob hat sein Haus verloren, Hiob hat seine Tiere verloren und er hatte viele Tiere, er hatte viel Besitz, er hat alles verloren. Seine Knechte sind gestorben, seine Kinder sind gestorben und irgendwann befällt sogar seine Haut so eine Hautkrankheit und er kriegt überall Geschwüre, er leidet richtig. Und er schreit zu Gott, Gott, wo bist du? Und das macht er und er macht das immer mehr, aber Gedanken kommen in seinem Kopf hoch, richtige Zweifel und er fragt sich, ganz ehrlich, ist Gott wirklich so gut? Will Gott wirklich mein Bestes? Oder ist ihm vielleicht doch einfach, ist auch ein bisschen egal? Ist so, hat er so einen Blick auf die Welt, der ist so groß wie so ein, keine Ahnung, so 50 Quadratkilometer und er schwenkt immer so rüber und dann guckt er mal da und dann guckt er mal da und dann guckt er mal da. Wie ist das? Und er ist irgendwann richtig frustriert und dieser Frust kommt herrlich in einer Bibelstelle vor, die ich mit euch lesen möchte, und zwar in Hiob 9. Das heißt, wir sind so 9 Kapitel weit, es geht ihm richtig schlecht und dann lesen wir in Kapitel 9, Vers 16. Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Vielmehr greift er nach mir im Wettersturm und schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Er lässt mich nicht Atem schöpfen, sondern sättigt mich mit Bitternis. Er ist richtig wütend. Und das geht weiter, in 2 Verse weiter, ab Vers 21 lesen wir, ich bin unschuldig, ich möchte nicht mehr leben, ich verachte mein Leben. Es ist eins, darum sage ich, er bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Hiob ist richtig, richtig wütend. Er erlebt Leid und er kann es absolut nicht nachvollziehen. Es scheint, als würde sich Gott kein Stück um ihn kümmern. Es juckt ihn gar nicht. Und Hiobs Wut ist ja auch irgendwie ein bisschen berechtigt. Ich meine, Gott beschützt ihn nicht. Er glaubt an einen Gott, der ihn beschützt. Er glaubt an einen Gott, der ihn rettet. Ein Gott, der ihm beisteht in der Not, der ihm hilft. Und er erlebt gar nichts. Glauben wir das nicht alle? Glauben wir an einen Gott, der uns befreit? Ein Gott, der uns hilft? Ich meine, ein Gott, das ist doch, er ist doch dafür da. Es ist doch sein Job, dass er bei uns ist, dass er uns beschützt, oder? Ich meine, will Gott nicht unser Bestes? Das ist nicht mein Bestes. Mein Bestes wäre, wenn ich mit 90 noch lebe, wenn ich 18 Urenkel habe und wenn ich mit 60 noch einen Marathon laufe. Das wäre mein Bestes. Ich hoffe, ihr habt die Ironie jetzt erkannt. Ich übertreibe ziemlich, aber ich glaube, für manche Leute ist es ein bisschen real. Wir fragen uns, ist das nicht das, was wir manchmal von Gott denken und was wir uns von ihm wünschen, was wir uns vorstellen? Ich glaube, unser Gottesbild ist manchmal so. Wie ist dein Gottesbild? Ist es dein Gottesbild, dass Gott dich überall beschützt, dass es dir gut geht? Ist dein Gottesbild so? Ich glaube, manchmal passiert es, dass wir so eine Perspektive haben und spätestens dann, wenn wir Leid erleben, dann crasht unser Gottesbild so richtig. So wie bei Hiob. Weil wenn wir dann einmal Leid sehen, dann werden wir auf einmal überall Leid sehen. Wenn einmal unser Fokus auf Leid gefallen ist und wir diese Perspektive haben, dann werden wir merken, oh, da ist Leid. Und da ist ja auch Leid. Und da ist auch Leid. Und dann fragen wir uns, wo ist Gott? Und Hiob, der hat diese Perspektive und der ist sehr frustriert. Und das bündelt in einem Satz, den ich richtig krass finde. Das ist noch ein Vers weiter. Hiob 9, Vers 23, da lesen wir, Hiob schreit das aus. Und wenn sein Schlag plötzlich Unschuldige trifft, ja, dann spottet er doch nur noch über unseren Schmerz. Ganz ehrlich, Gott muss doch ein riesiger, asozialer Punkt, Punkt, Punkt sein. Der ist so richtig frustriert hier. Ganz ehrlich, Gott, wenn ich dir mal helfen könnte. Also, wenn ich dir helfen könnte, ich würde diese Krankheit, die ist ziemlich unnötig, die würde ich wegnehmen. Und ich würde, also der Krieg ist auch ein bisschen unnötig, den würde ich einfach wegnehmen, Jesus. Und hier würde ich mehr Essen regnen lassen, weil die haben einfach kein Essen. Und ich würde mir meinen Job wiedergeben lassen, weil, Jesus, ganz ehrlich, das ist doch dein Job. Ich glaube, wir Christen, wir wissen manchmal ziemlich ganz genau, was Gottes Job ist. Manchmal, glaube ich, ist unser Gottesbild sehr, sehr eng. Und wir wissen ziemlich genau, was Gott zu tun und zu lassen hat. Aber es ist auch berechtigt, weil wir in so einer Leitsituation manchmal unsere Gefühle und unsere Perspektive sehr, sehr eng haben. Jetzt ist die Frage, Hiob hat dieses Gefühl in Kapitel 9. Und dann ringt er mit Gott 42 Kapitel lang. Und 42 Kapitel ist selbst für die Bibel gar nicht wenig. Es gibt kein anderes Buch im Neuen Testament, was so viele Bücher hat, so viele Kapitel hat. Und selbst im Alten Testament gibt es nur sehr, sehr wenige Bücher, die so viele Kapitel haben. Und dann spricht Hiob wieder in Kapitel 42. Und das möchte ich jetzt mit euch zusammen lesen. Und achtet mal drauf, wie sich seine Stimmung verändert hat. Ab Vers 1 lesen wir, da antwortete Hiob: Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer du bist, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand. Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt, hör mir zu, jetzt rede ich. Ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Okay, wir haben gerade 30 Kapitel vorher gelesen von einem Hiob, der Gott anklagt, der wütend ist, der sauer ist. Und jetzt lesen wir das. Hiobs Gottesbild hat sich massiv verändert. Irgendetwas ist passiert. Irgendwie hat er eine Antwort darauf bekommen, hey Gott, wo bist du? Und darum wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wollen uns fragen, hey Gott, wo bist du? Und ich möchte euch mal in ein Experiment mit reinnehmen. Macht mal die Augen zu und stellt euch mal euer Leben vor und schaut euch euer Leid an, wo ihr leidet. Jeder von uns hat vielleicht was. Stellt euch das vor und überlegt das, sammelt das. Und dann blendet mal ein bisschen weiter raus, schaut mal eure Familie, eure Freunde, eure Nachbarn an. Welches Leid seht ihr noch? Es kommt mehr Leid dazu. Und jetzt schaut euch mal Deutschland an. Die deutsche Bevölkerung mit all ihren Bevölkerungsgruppen. Welches Leid ist dort in dieser Welt? Und dann zoomen wir weiter raus auf die ganze Welt. Und wir sehen alles Leid in allen Ländern. Wir versuchen nur ein ganz bisschen den Blick zu kriegen, den Gott gerade auf diese Welt hat. Und jetzt machen wir die Augen wieder auf und wir fragen uns, wo ist Gott? Wo ist Gott in dieser Welt? Wenn Menschen sich diese Frage stellen, dann sprechen wir oft von einer Glaubenskrise. Ein Mensch hat eine Glaubenskrise, weil er mit einer Frage ringt. Und ich habe diesen Begriff Krise mal ein bisschen gesondert angeguckt. Krise kommt eigentlich aus dem griechischen Krisis und hat mehrere Bedeutungen und mehrere Bedeutungen. Und die Bedeutungen sind Entscheidung, Trennung, aber auch Chance und Wendepunkt. Und ich möchte fragen, wo ist Gott in unseren Krisen und welche Chancen und welche Wendepunkte kann das in unserem Leben haben? Und ich habe jetzt drei Punkte, die ich ganz kurz euch sagen möchte. Und die werden euch vielleicht nur minimal befriedigen, aber ich finde sie trotzdem wichtig zu sagen. Schritt 1. Mit Leid kommt immer auch Schmerz oder relativ häufig Schmerz. Und ich glaube, Schmerz ist manchmal gar nicht so schlecht, weil Schmerz kann uns motivieren, etwas zu verändern. Tatsächlich würden viele Psychologen sagen, dass Schmerz einer der größten Punkte ist, etwas in unserem Leben wirklich zu verändern. Der Schmerz muss allerdings groß sein. Wenn ich jetzt überlege, ich trinke abends ein Bier zu viel und gehe zu spät ins Bett und wache morgens auf mit ein bisschen Kopfschmerzen und ziemlich müde, ja, dann ist der Schmerz noch nicht so groß, dass ich es vielleicht dann irgendwann lassen würde. Vielleicht mit dem Alter, so, dann würde ich es lassen. Manchmal nehmen wir sogar ein bisschen Schmerz auf uns, weil wir wissen, danach geht es uns besser. Schmerz kann uns motivieren. Stell dir vor, ein Freund von mir, der hatte mal eine verkrümmte Nasenscheidewand, heißt es, glaube ich. Und der hat nicht so gut Luft bekommen. Der hat dann sich dann dafür irgendwann entschieden, eine schmerzhafte OP auf sich zu nehmen und diesen Schmerz zu erdulden, weil er wusste, hey, danach wird es mir besser gehen. Und es war wirklich so, sie haben dann seine Nase aufgeschnitten und irgendwas daran rumgedoktert und die wieder zusammengedrückt und rangebastelt. Und es war sehr schmerzhaft danach. Aber danach, länger danach, ging es ihm auch wieder besser. Manchmal helfen uns Schmerzen und sind irgendwie wie notwendig, weil wir wissen, danach geht es uns besser. Wenn man jetzt eine Theologie rausmachen würde, dann würde man sagen, ja, Gott will dir mit dem Schmerz sagen, du musst irgendwas, will dir den Schmerz absichtlich zufügen, damit du in deinem Leben irgendwas anderes machst. Zum Beispiel, hey, ich mach dich jetzt mal krank, damit du ein bisschen dankbarer wirst. Das ist, finde ich, einen ganz schwierigen Gedanken und auch, glaube ich, ziemlich falsch. Stellen wir uns vor, du hast ein Kind, das ziemlich frech ist und total undankbar, und dann gehst du hin und brichst deinem Kind den Arm, weil du ihm dadurch sagen willst, sei doch mal ein bisschen dankbarer. Das ist nicht das Gottesbild, was ich habe. Und trotzdem glaube ich, dass manchmal Schmerz uns motiviert, etwas zu verändern. Wann wissen wir jetzt, wann uns das wirklich was motiviert und wann ist Schmerz einfach nur noch scheiße? Gar nicht so einfach. Ich glaube, zweiter Punkt, manchmal sind wir Menschen einfach ein bisschen dumm. Lustig, das wollte ich immer mal sagen auf der Bühne. Stell dir vor, wir stellen uns eine Person vor, Mitte 50-jährigen Mann, macht nicht so viel Sport, ist auch einfach nicht so beweglich, entscheidet sich bei einem Umzug mitzuhelfen, und er kommt auf eine richtig coole Idee. Er sieht die Waschmaschine und sagt, die Waschmaschine, die schaffe ich auch allein die Treppe hoch. Also nimmt er die Waschmaschine und schleppt sie die Treppe hoch und spätestens bei Stufe 4 knackt irgendwas hinten in der Wirbelsäule und ja, mehr als Stufe 4 passiert nicht. Bandscheibenvorfall, was weiß ich, kaputt. Und dann kommt er zu Gott und sagt, oh Gott, warum musste das denn jetzt passieren? Ich wollte doch nur helfen. Ich wollte doch nur was Gutes tun. Jetzt, warum lässt du denn sowas zu? Wo bist du denn, Gott? Wir geben Gott die Schuld für Dinge, wo ich mir manchmal denke, was hat Gott damit zu tun? Was ich sagen möchte ist, ich glaube, ziemlich oft in unserem Leben geben wir Gott die Schuld für Dinge, die wir selber verbockt haben. Ich glaube tatsächlich, dass 80% des Leides, das wir in der Welt erleben, daherkommt, dass Menschen sich selber oder anderen Menschen etwas Blödes antun. Sich gegenseitig zum Leiden bringen. Und das Schöne ist, dass Gott sogar in diesem Leid sagt, hey, ich bin bei dir und ich möchte dir dieses Leid wegnehmen. Dritter Punkt, manchmal wirkt es ein bisschen so, als würde Gott das Leid in unserem Leben verstärken. Ich habe das tatsächlich oft erlebt, dass Menschen, die Leid erlebt haben, dann wie in so ein Gefühl, in so einen Schlund reingekommen sind. Dann haben sie in ihrem Leben jemanden verloren. Ein paar Monate später verlieren sie ihren Job und dann geht auch noch irgendwas in ihrer Ehe kaputt. Es scheint, als wäre es wie ein Strudel und es geht immer tiefer. Und wir fragen uns, Gott, machst du das eigentlich bewusst? Willst du uns so reindrücken in diesen Schmerz? Willst du, dass wir leiden? Ich glaube das nicht. Und ich habe eine Geschichte von Tobias Teichen gehört. Wir haben diese Predigtreihe ein bisschen ans ICF mit Tobias Teichen uns davon inspirieren lassen. Und der hat eine Geschichte erzählt, die ganz gut da reinpasst. Und er hat gesagt, sein Kind war früher oft krank und ist erst, als sein Kind ein Jahr alt war, oft mit dem Kind zum Arzt gegangen, weil sein Kind musste Spritzen bekommen. Und viele Kinder hassen Spritzen. Ich glaube, das ist so ein Ding. Ich glaube, alle Menschen hassen am Anfang Spritzen, bis man merkt, es ist irgendwie gar nicht so schlimm. Und er musste mit seinem Kind zum Arzt und sein Kind hat richtig geschrien. Es fand es ganz schlimm. Und das Kind ist immer zu ihm gekommen und hat ihn so umarmt und wollte nicht von dieser Spritze getroffen werden. Und er hatte sein Kind im Arm und er wusste, er muss sein Kind jetzt festhalten. Er muss es festhalten, damit der Arzt kommen kann und diese Spritze geben kann. Und das Kind guckt ihn an und es ist so dieser fragende Blick, hey, warum gibst du mir noch mehr Leid in mein Leben? Warum passiert auch noch das? Ich dachte, du bist mein Vater. Und Tobi meinte, es war ein ganz besonderer Moment für ihn, weil er das Gefühl hatte, dass Gott zu ihm sagt, hey, genau das fühle ich auch manchmal. Du denkst, ich will dich immer tiefer reindrücken. Dabei will ich dich einfach nur richtig fest im Arm halten, während dieses Leid passiert. Manchmal wirkt es, als will Gott unser Leid verstärken, weil wir nicht wissen, was danach kommt. Leid in unserem Leben kann sehr schmerzhaft sein. Und es kann sehr an unserem Leben rütteln und es kann sehr an unserem Glauben rütteln. Und es kann unser Gottesbild kaputt machen. Wenn wir im Leid stehen und Gott suchen und ihn nicht sehen, dann geht etwas kaputt. Immer wenn wir zu Gott kommen und ihn anschreien und fragen, Gott, wo bist du? Passiert etwas. Dann reißt etwas ein. Ich glaube, dass wir Gott ganz besonders dann erleben können, wenn wir Leid erleben. Ich glaube, dass die großen Offenbarungen unseres Lebens sich im Leid zeigen können. Hiob geht durch richtig, richtig viel Leid. 42 Kapitel lang klagt er und auf einmal verändert sich was. Auf einmal spricht Gott zu ihm und er antwortet. Und es ist richtig spannend, weil Gott antwortet Hiob nicht, wie er es erwartet hat. Gott antwortet Hiob, indem er Hiob ganz viele Fragen stellt. Es sind 56 Fragen, die Gott Hiob stellt. Und er fragt sowas wie, wo bist du gewesen, als ich die Erde erschaffen habe? Und noch vieles mehr. Und in Hiob verändert sich was. Hiobs Gottesbild wird gesprengt. Und auf einmal kann er Gott anders sehen. Und diese Begegnung verändert irgendwas in Hiob. Diese Begegnung verändert etwas, dass er am Ende diese Zeilen schreiben kann von Gott, du bist sonst wer, zu ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt, doch jetzt habe ich dich wirklich gesehen. Er bekommt eine Ehrfurcht und das verändert was in ihm, denn er spürt, Gott ist für mich da, Gott schenkt mir Trost. Und ich will uns eine Bibelstelle vorlesen aus 2. Brief an die Korinther, Kapitel 1, 3 bis 5. Da schreibt Paulus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist unser barmherziger Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens angefeindet werden. Wir ermutigen sie, wie Gott uns ermutigt hat. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden, aber ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe. Hiob erlebt genau das, was wir dort lesen. Er erlebt einen Gott, der Trost spendet, der ihm hilft, übermäßig. Und er erkennt, dass er einen barmherzigen Vater hat. Das ist so ein Moment mit Jesus, den er hat, der alles verändert. Eine Begegnung. Ein Gott, der unser Gottesbild sprengen kann. Und wir auf einmal erkennen, Gott ist da. Und Gott möchte dir Trost spenden. Und Gott möchte dir Hoffnung und Zuversicht in dein Leben reinsprechen. Ich glaube, manchmal erkennen wir gar nicht, dass Gott direkt neben uns ist, weil unsere Sicht so eingeschränkt ist. Und ich möchte dich heute ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, die uns vielleicht hilft, mit Leid besser umzugehen oder auch in Zukunft helfen wird, mit Leid besser umzugehen, was noch auf uns zukommt. Und ich möchte euch ermutigen, weil ich glaube, Jesus hat diese Entscheidung auch getroffen. Denn er hatte eine Priorität in seinem Leben und diese Priorität war nicht, ich will, dass es in meinem Leben gut geht und dass es happy-clappy ist, sondern wir wollen mal zusammen lesen in Johannes 17, die Verse 1 bis 4. Und das ist das letzte Kapitel, bevor Jesus im Garten Gethsemane verraten wird. Und da steht, nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist da, lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht und alles getan, was du mir aufgetragen hast. Im größten Leid, was Jesus erfährt, und das ist der Tod von ihm, da entscheidet er sich für eine Sache. Ich halte mich weiter an meinem Gott fest. Ich will weiter sein Jünger sein. Und er hat wirklich gesagt, meine Priorität ist, dass dein Wille geschieht. Viele von uns beten, Jesus, ich will, dass dein Wille geschieht. Aber machen wir das auch, wenn wir mitten im Leid stehen? Das ist ziemlich herausfordernd. Ich glaube, viele von uns denken, ja, das habe ich schon beschlossen. Aber die Folge daraus wird manchmal gar nicht so einfach. Wir können uns das am Leben von Paulus anschauen. Paulus war jemand, der viel gereist ist und bei dem sehr deutlich wird, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Jesus, ich folge dir nach, egal welches Leid ich erlebe. Weil wir wissen von Paulus, er wurde gefangen genommen, er wurde gefoltert im Gefängnis, er kam auf ein Gefangenenboot, er kam in Wirbelstürme und ist mehrfach fast gestorben. Und was hat er gemacht? Er hat von Jesus gepredigt. Und dann lesen wir weiter, das ist ganz spannend eigentlich, die Geschichte. Jesus, nach diesem Sturm auf diesem Boot, kommt Paulus auf eine Insel und da sucht er Feuerholz und da wird er von einer Schlange gebissen. Und alle Leute, die ihn kannten und mit ihm schon auf diesem Boot waren, die fragen sich, was ist denn mit ihm los? Ist er verflucht? Das ganze Leid der Welt, alles kommt auf ihn. Und was macht Paulus? Paulus predigt zu Jesus und erzählt, wie sehr Jesus die Menschen liebt. Ich glaube, das Wunder, was wir hierbei erleben, ist nicht, dass Paulus von all dem Unheil, von dem Leid beschützt wird. Er wird nicht beschützt, dass die Schlange ihn nicht beißt. Ich glaube, das Wunder, was wir an dieser Stelle erleben, ist, dass Paulus nicht stirbt. Paulus geht durch viel Leid und durch viel Bitterkeit. Und trotzdem nutzt er jede Chance, um von Jesus zu predigen. Das war eine Entscheidung, die er getroffen hat, weil er sich gesagt hat, okay, ich verstehe das nicht. Das Leid ist zu groß, aber ich weiß, dass Gott gerade da ist. Und in allem Leid entscheide ich mich trotzdem, Jesus nachzufolgen. Und diese Entscheidung wollen wir gleich zusammen treffen, wenn du das möchtest. Vorher habe ich ein Video, was ich euch zeigen möchte. Das ist ein Poetry Slam von Marco Michalczyk. Und ein Poetry Slam ist sowas wie ein Gedicht, das mit Musik hinterlegt. Und dieser Poetry Slam hat den Titel Wo bist du? und natürlich ist es ein bisschen emotional, aufbauschend vielleicht, aber ich finde es auch sehr gut, sehr passend gemacht, weil dieser Umschwung von hey, wo bist du, Gott, ganz gut deutlich wird. Lasst euch das mal, lasst euch inspirieren. Ich mag das Video sehr gerne und das ist auch, also ich merke, das macht emotional sehr viel mit mir. Da ist natürlich auch tolle Hintergrundmusik und wir werden sehr viel beeinflusst davon. Aber ich finde, der Punkt wird sehr deutlich. Wir stellen uns die Frage, Gott, wo bist du? Und manchmal möchte Gott uns sagen, hey, ich bin genau hier bei dir. Wo bist du? Wenn du jetzt voll Leid erlebst und merkst, hey, ich ringe damit und ich sehne mich danach, zu sehen, wo Gott ist. Ich wünsche mir diesen Moment, wo ich einfach eine Begegnung mit Gott habe. Hiob hatte diesen einen Moment mit Gott, wo er gemerkt hat, hey, Gott ist da und Gott spendet mir Trost. Dann möchte ich sagen, heute ist die Zeit für dich. Wenn du an dem Punkt bist, wo du merkst, hey, gerade erlebe ich kein Leid, dann möchte ich dir trotzdem die Zeit geben oder dich ermutigen, triff jetzt schon eine Entscheidung, wie du mit Leid umgehen wirst, wenn du es erlebst. Wie gehst du mit Leid um, was du siehst in der Welt? Was macht es mit dir und für was entscheidest du dich? Gott möchte dir zusprechen, er ist bei dir. Und vielleicht ist es dran, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, ich möchte dir nachfolgen. Gott, ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Das ist manchmal gar nicht so einfach und vielleicht auch immer wieder eine Überwindung. Gerade dann, wenn wir merken, hey, wir haben es nicht in der Hand. Wir können es nicht kontrollieren. Und trotzdem wissen wir, Gott ist da. Und das wollen wir heute ganz praktisch machen. Ich würde jetzt gleich gerne mit uns aufstehen zusammen, damit wir so ein bisschen einmal unseren Körper bewegt haben und aus dieser Sitzposition rauskommen und die Hände aufmachen und dann uns 2 Minuten Zeit geben, in denen wir kurz einfach ruhig sind, indem wir Gott fragen, hey Gott, was willst du in meinem Herzen tun und was ist vielleicht heute dran? Und dann wollen wir unterschiedlich darauf reagieren. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte diesen Schritt gehen und diese Entscheidung treffen, dann darfst du es in deinem Herzen tun. Wenn du dich aber ganz besonders nach diesem Trost und nach dieser Begegnung sehnst, dann habe ich mir gedacht, ich würde heute den Raum öffnen, dass man sich einfach vors Kreuz stellen kann. Hier vorne hin. Und zwar in genau der gleichen Körperhaltung. Das kannst du machen, während wir ruhig sind, oder das kannst du machen, während wir gleich Lobpreis machen. Und du stehst einfach so da und machst deine Hände auf. Das ist ein Zeichen davon, dass du Gott fragst und ihn einlädst, hey Gott, wo bist du? Und du sagst damit, ich mache einen Schritt, ich bin hier, Gott. Und Gott will dir begegnen. Das könnt ihr machen, ihr seid herzlich eingeladen, hier nach vorne zu kommen und hier vorne zu stehen. Normalerweise kommt man hier nach vorne, wenn man Gebet bekommt. Und ich habe heute extra ein paar mehr Beter engagiert. Das sind Leute aus unserem Jugendkreis, die richtig gerne für Leute beten. Und die wollen gerne für euch beten, wenn ihr das möchtet. 2 Dinge. Diese Leute können euch nicht helfen. Unsere Beter sind dafür da, dass sie euch gute Worte zusprechen. Aber wer euch wirklich helfen kann, ist Gott. Und deswegen stehen wir hier vorne. Weil wir eine Begegnung mit Gott suchen. Wenn du das willst, komm nach vorne. Und dann kommt vielleicht jemand und fragt dich, kann ich für dich beten? Und wenn du das nicht möchtest, darfst du einfach sagen, nö, ich möchte nur vor Gott stehen. Wenn du willst, kannst du dir aber auch einfach ein Zuspruch, ein Gebet von Gott durch unseren Jugendlichen zusprechen lassen. Und auch wenn du sagst, ich möchte diese Entscheidung treffen und Gott vertrauen, dann darfst du auch hier nach vorne kommen und einfach diese Entscheidung vor Gott hinlegen. Wenn du sagst, boah, nee, ich kann das jetzt gerade nicht, mein Leid ist zu groß, du darfst auch einfach sitzen bleiben, du darfst auch einfach nichts tun. Und dann werden wir in eine Lobpreiszeit starten. Wir werden Lieder singen zu Gottes Ehre und du darfst mitsingen, du darfst Gottes Lob aussingen, aber du darfst auch einfach nur zuhören und einfach fühlen und spüren, was Gott gerade tun will. Seid ihr bereit? Lasst uns zusammen aufstehen, wer das möchte und kann. Und lasst uns mal unsere Hände aufmachen. Und ich bitte schon, dass hier unsere Beter auch schon nach vorne kommen und ihr dürft euch auch schon vorne hinstellen. Und wenn ihr das wollt, dürft ihr euch einfach direkt hinter die vors Kreuz stellen. Und wir fragen Gott, oder wir sagen Gott das, was in unserem Herzen ist, und wir fragen ihn, Gott, was ist heute dran? Und dann sage ich noch was und dann geht die Musik los.